Jetzt habe ich gedacht, dass ich das so gut vorbereitet habe mit dem Mikro, aber ich krieg's doch nicht hin. So, guten Morgen zusammen. Bevor wir anfangen, möchte ich auch gern nochmal beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort, das wir haben dürfen, für deine Schönheit, die wir darin erkennen, für deine Herrlichkeit, die du uns immer wieder neu schenkst und an der wir wirklich teilhaben und von der wir genießen dürfen. Danke, Herr, für die Zeit, die wir hier miteinander verbringen können, um von dir zu hören und von dir zu lernen. Und ich bitte dich, Herr, segne uns. Und vor allem bitte ich dich, dass du mich verwendest und die Worte, die jetzt gesagt werden, dass es deine Worte sind und nicht meine. Und das, was nicht von dir ist, Herr, das lass zu Boden fallen und in Vergessenheit geraten, damit alles, was bleibt, dein Wort ist und deine Wahrheit. Herr, um dich soll es gehen. Gepriesen sei dein Name. Amen. Ja, wir befinden uns jetzt in der zweiten Predigt in unserer Reihe Zufriedene Menschen. Und heute ist das Thema Zufriedene Menschen genießen Schönheit. In Japan wurde in den 60er Jahren das sogenannte Shinrin-yoku oder wie auch immer man das ausspricht, entwickelt. Shinrin-yoku. Übersetzt heißt das Waldbaden. Es geht dabei darum, sich im Wald aufzuhalten und die Atmosphäre des Waldes zu genießen, möglichst mit allen Sinnen, sich in den Wald einzulassen, ihn sozusagen aufzusaugen, in ihn einzutauchen. Und die japanische Regierung hat dafür sehr viel Geld ausgegeben, sehr viel Geld zuerst in diese Therapieform, in die Forschung, und dann aber auch in den Ausbau. Die Forschung hat ergeben, dass Patienten, die diese Therapieform annehmen, also die dieses Waldbaden durchführen, gesenkte Cortisonspiegel aufweisen, niedrige Stresslevel, ein gestärktes Immunsystem und allgemein eine ruhigere Psyche. Und diese deutlichen Effekte, die treten bereits nach 2 Stunden von diesem Waldbaden auf. Der Erfolg ist in Japan so weitreichend, dass dort die Regierung in den letzten Jahrzehnten ganze Waldanlagen in und um Städten aufgebaut und angepflanzt haben, damit möglichst viele Menschen raus in die Wälder können, um das Waldbaden durchzuführen. Das Waldbaden ist inzwischen auch in Europa angekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange schon. Und es wird auch in einigen Ländern Europas als fixe Therapieform schon angeboten. In Deutschland wird das Ganze noch mit diesem Bäume-Umarmen kombiniert. Denn durch das Baumumarmen wird man noch mehr eins mit der Natur und man kann die Kraft, diese heilende Kraft, die in den Bäumen steckt, besser aufnehmen. Aber woher kommt diese heilende Kraft genau? Nachweisbar ist es ja, dass die Menschen dadurch gesünder und ausgeglichener sind. Ist es wirklich die dem Baum innewohnende Kraft, wie es in esoterischen Kreisen vielleicht heißt, oder liegt es vielleicht an was anderem? Japanische Forscher glauben herausgefunden zu haben, dass es an den Aromastoffen liegt, die die Bäume absondern. Denn die Bäume haben ihnen eigene Aromastoffe, die sie absondern, um Pilzbefall vorzubeugen. Und sie sagen, wenn man diese dann einatmet, dann wird man dadurch gesünder. Aber es gibt jetzt andere Forscher, die das nicht so glauben. Die haben Gegenstudien durchgeführt und sind zum Schluss gekommen, dass das eigentlich auch nicht stimmen kann. Außerdem gibt es noch andere Forschungsergebnisse und Studienergebnisse. So hat man zum Beispiel festgestellt, dass Patienten in einem Krankenhaus, die durch ihr Fenster nur einen Blick auf einen Wald hatten, im Schnitt einen Tag früher entlassen wurden als Patienten, die nur einen Blick auf eine Wand hatten oder durch ein Fenster auf eine Wand schauen konnten. Das heißt, die mussten nicht mal in der Nähe der Bäume sein, um dadurch in eine gewisse Heilung oder Stärkung wegzunehmen. Außerdem benötigten die Patienten, die auf den Wald schauen konnten, im Schnitt deutlich weniger Schmerzmittel als die anderen Patienten. Dieses Ergebnis hat sich auch in anderen Studien wiederholt, wo die Patienten kein Fenster hatten, sondern nur ein Bild von einem Wald im Zimmer im Vergleich zu Patienten, die keine Bilder von Wäldern hatten. Und das Ergebnis konnte man auch nachweisen in Studien, wo Patienten in ihrem Zimmer schöne Kunst hatten. im Gegensatz zu Patienten, die keine Kunst in dem Zimmer hatten. Und dann konnte man das Ergebnis auch noch wiederholen in einer Studie, wo Patienten in einem Flügel lagen, der renoviert und schöner war, als Patienten, die in einem Flügel lagen, der nicht renoviert und ein bisschen heruntergekommen war. Was begünstigt jetzt die Gesundheit der Menschen? Ist es tatsächlich die Kraft der Bäume oder das Aroma? So ganz scheint das ja nicht zu passen, so ganz schlüssig ist es nicht. Noch spannender wird es, wenn man Folgendes berücksichtigt. Museumsbesuche, Kunst erschaffen, Kunst betrachten, Musik machen oder Musik hören, Waldgeräusche genießen, gute Gerüche riechen, das kann auch vom Bäcker sein. All das führt zu ähnlichen Ergebnissen. Der Blutdruck sinkt, das Immunsystem wird stärker, die Menschen werden ruhiger und entspannter. Allgemein wird das Wohlbefinden gesteigert. Ist es also vielleicht die Schönheit bzw. der Genuss der Schönheit, die diesen Effekt des Ausgeglichenseins hervorruft? Und natürlich kann ich jetzt nicht eine eindimensionale Antwort oder das als eindimensionale Antwort so hinstellen. Natürlich geht alles mit vielen verschiedenen Faktoren einher. Wenn man im Wald ist, dann hat man die Bewegung noch dazu und die frische Luft oder man kann bei Kunst auch Assoziationen hervorrufen und so weiter. Also da sind natürlich noch viele Faktoren dabei, aber trotz all der Faktoren in all den verschiedenen Umständen bleibt eines gleich, die Schönheit als Konstante. Also hat die Schönheit auch einen Effekt auf uns? Es ist nicht zu leugnen, man braucht nur in die Geschichte zu schauen und sieht, dass die Schönheit die ganze Menschheitsgeschichte durchzieht in allen Kulturen. Und auch die Wissenschaft hat schon lange festgestellt, dass die Schönheit einen Effekt auf uns hat. Und die sind dann auch nicht verlegen, darum Antworten zu suchen. Die wollen ja wissen und verstehen, wie wir funktionieren. Und das ist auch eine gute Sache. Und sie haben jetzt die Theorie aufgestellt, dass es von der Evolution herrührt. Denn Schönheit ist durch die Evolution für uns etwas Gutes, etwas Beruhigendes, etwas Gesundes, etwas Wertvolles. Das ist die These. In der Natur ist Symmetrie ein Zeichen dafür, dass die Pflanze gesund ist. Wenn die Pflanze symmetrisch ist, dann ist sie gesund, dann kann ich sie essen. Oder üppige Landschaften mit viel Grün und satten Farben bezeugen davon, dass der Boden fruchtbar ist, dass ich mich hier niederlassen kann. Das gleichmäßige Wiegen von Blättern im Wind und der sanfte Geräuschpegel von Vögelgezwitscher deuten darauf hin, dass keine Gefahr lauert und dass ich mich entspannen kann. Oder ein schöner Lebenspartner, der verspricht mir gute Nachkommen, die gesund und kräftig sind und ebenso schön aussehen. Also, auf Schönheit zu achten, sei für das Überleben damals notwendig gewesen und diese Notwendigkeit besteht zwar heute nicht mehr, aber durch die Evolution ist das in uns geblieben, dieser Rest von Schönheitsgenuss und Schönheitswahrnehmung kommt daher. Aber auch da gibt es ein Problem, denn Wissenschaftler haben ebenfalls festgestellt, und ich benutze jetzt Wissenschaftler wirklich ganz global, ich möchte da gar nicht in die Tiefe gehen, wahrscheinlich waren es eher Archäologen, die das festgestellt haben, aber das sind ja auch Wissenschaftler, die haben die Werkzeuge von Steinzeitmenschen analysiert und festgestellt, dass die schön geformt sind. Und das waren ja so ein bisschen die ersten, vielleicht auch Neandertaler, ich habe keine Ahnung, ich will darauf jetzt gar nicht ein. Aber wozu waren die Werkzeuge schön geformt, diese behauenen Steine? Auch nach langer Forschung hat man keinen Grund gefunden, warum diese Werkzeuge schön sein sollten, als nur, dass sie schön sind. Damit ich sagen kann, schau, meine Steinspitze ist schöner als deine. Also auch die Evolutionstheorie scheint nicht so zu greifen. Aber wieso ist Schönheit für uns als Menschen dann so zentral? Woher kommt das? Wieso sind Kunst, Natur, Ästhetik, Musik und all die anderen Dinge für uns Menschen seit jeher so wichtig und so wertvoll? Wieso ist der Bezug zur Schönheit in uns so tief verankert? Ich brauche hier nur meine Töchter anzuschauen, bereits die Verena, die kleinste von allen, wenn sie aussuchen kann, dann sucht sie das schöne Kleid aus und nicht die Hosen. Vielleicht liegt es daran, dass die Großen auch immer Kleider tragen wollen, aber wieso wollen die Großen Kleider tragen? Und da kann man jetzt sozialer Druck und alles Mögliche sagen. Aber ich glaube, dass es wirklich diese Sehnsucht nach Schönheit ist. Und wieso können Menschen stundenlang auf ein Gemälde schauen? Wieso können Menschen in Musik versinken und alles um sich herum vergessen? Wieso können sie sich genussvoll in der Natur verlieren? Wieso können Menschen sich über betörende Gerüche erfreuen? Man sieht kein Tier an einer Blume schnuppern und sie genießen. Manchmal, ja, kann ich es essen oder nicht. Aber wir Menschen, wir genießen das. Wieso können wir Menschen Bewegungsabläufe voller Bewunderung verinnerlichen? Und damit meine ich jetzt nicht mich, wenn es ums Tanzen geht. Ich bin ein Bewegungsanalphabet. Aber es gibt Menschen, die tanzen sehr gerne und sehr gut. Wieso können wir Menschen Schönheit in jeder Facette genießen? Wieso? Und wer letzte Woche beim David aufgepasst hat, der weiß die Antwort. Weil wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Weil wir dazu geschaffen sind, das Schöne zu erkennen und das Schöne zu genießen. Ein Freund von mir sagte einmal über die Schöpfung, dass Gottes Schöpfung voll überfließender Schönheit ist. Dass sie nicht einfach nur schön ist, sondern überfließend von Schönheit. Gottes Schöpfung strotzt nur so vor Schönheit. Sie strotzt nur so vor Brillanz und sie ist überfließend mit Herrlichkeit. Für Gott ist Schönheit ein essentieller Teil der Schöpfung. In 1. Mose 2, Vers 9, da heißt es, und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Die Lieblichkeit dieser Bäume war in Gottes Augen gut. Denn in 1. Mose 1, Vers 12 heißt es, dass nachdem er die ganze Erde mit Botanik bestückt hat, Gott sah, dass es gut war. Das heißt, Gott hat das bewusst so geschaffen, dass sie lieblich anzusehen waren, denn es war gut. Und wenn wir weiterlesen im Text, dann stellen wir fest, dass der Baum der Erkenntnis begehrenswert aussah. Denn in Kapitel 3, Vers 6, da heißt es, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen war. Gott hat nicht einfach nur schön erschaffen, Gott hat sehr schön erschaffen. Und zumindest der Baum der Erkenntnis, der war eine Lust für die Augen, die Früchte waren eine Lust für die Augen. Und ich glaube, ich gehe jetzt nicht zu weit in der Annahme, wenn ich sage, dass alle anderen Bäume auch eine Lust für die Augen waren. Denn wieso sollte Gott nur einen einzigen Baum so wunderschön gemacht haben? Für Gott gehört Schönheit offensichtlich als essentieller Teil und natürlicher Bestandteil der Schöpfung dazu. Und damit auch das Bewusstsein für Schönheit. Und dann auch die Freude an Schönheit. Als Eva den Baum der Erkenntnis sah und die Früchte dieses Baumes sah, da war er für sie eine Lust für die Augen. Und dasselbe galt sicher auch für Adam. Ich glaube jetzt nicht, dass nur Eva das so empfunden hat. Aber wie könnte Eva Lust an etwas empfunden haben? Wie könnte sie etwas so schön gefunden haben, dass sie Lust daran hat, wenn sie es nicht hätte genießen können, wenn sie die Schönheit dahinter nicht hätte erkennen können? Es war Bestandteil ihres Wesens. Gott hat die Schönheit als essentiellen Teil in die Schöpfung hineingelegt. Und Gott hat uns mit dieser Eigenschaft wirklich erschaffen, Schönheit zu erkennen und zu genießen, Lust daran zu haben. Das ist ja nichts anderes als, ich genieße das. Ich habe Lust daran, Gemälde anzuschauen. Ich genieße, Gemälde zu sehen. Und zum Abschluss sagt Gott, es war sehr gut. Und deswegen tut es uns so gut, Schönheit zu genießen. In all seinen Formen. Denn wir sind dazu erschaffen. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen, der ja Schönheit überall drin hat. Und man könnte jetzt fragen, im nächsten Punkt, warum es Gott so wichtig ist, dass Schönheit ein Teil seiner Schöpfung ist und dass Schönheit ein Teil von uns ist und dass wir Schönheit wahrnehmen können. Und falls niemand von euch sich die Frage stellen wollte, stelle ich sie jetzt trotzdem, sonst komme ich nicht weiter in meiner Predigt. Wieso ist Schönheit für Gottes Schöpfung essentiell? Wieso ist Schönheit für Gottes Schöpfung so wichtig? Wieso ist es ihm wichtig, dass wir Schönheit genießen können? Und die Antwort ist, weil Gott selbst über all unsere Vorstellungen hinaus schön ist. weil er über allen Maßen herrlich ist, weil Schönheit, Herrlichkeit, Ehre und Pracht ihm zu eigen sind. Er ist all das in Vollkommenheit. Und die Schönheit seiner Schöpfung ist ein Spiegel von ihm. Alles, was schön ist, ist ein Spiegel von Gott. Schönheit in sich ist ein Verweis auf Gott. Und das zeigt sich sehr deutlich, finde ich, in den Berichten zur Stiftshütte im zweiten Buch Mose. Und bevor ich da ein bisschen drauf eingehen möchte, habe ich eine Quizfrage für euch. Wer war die erste Person in der Bibel, von der es heißt, dass sie mit dem Geist Gottes erfüllt wurde? War es Adam, der erste Mensch überhaupt? Oder war es Abraham, der Stammvater aller Gläubigen, also auch von uns? Oder war es Mose, der Mann, von dem es heißt, er war der größte Prophet Israels und der, der das Gesetz gegeben hat durch Gottes Gnade? Oder war es vielleicht Aaron, der erste Hohepriester? Oder war es Bezalel, ein Kunsthandwerker? Und ich glaube, diese Auflistung, und Sophia nickt schon ganz kräftig mit dem Kopf, die impliziert schon ein bisschen, natürlich war es der Kunsthandwerker. Und dazu steht in 2. Mose 31, Vers 2 bis 5, da sagt Gott zu Mose: Siehe, ich habe Bezalel mit Namen berufen, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda. Und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt. Das ist das erste Mal, dass in der Bibel steht, dass jemand mit dem Geist Gottes erfüllt ist. Und mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit, um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und in Silber und in Erz und um Edelsteine zum Besatz zu bearbeiten und um Holz zu schnitzen, sodass er Kunstwerke aller Art ausführen kann. Der erste Mensch, der mit dem Geist Gottes erfüllt wurde, war ein Künstler. Gott war es so wichtig, dass seine Stiftshütte die Herrlichkeit des Himmels und seines Thronsaals widerspiegelte, seines Wesens so akkurat wie möglich wiedergab, dass er den führenden Künstler mit seinem eigenen Geist erfüllte. Und wie nicht anders zu erwarten, wurde die Stiftshütte der reinste Prachtbau. Es war ein gewaltiges Zelt, knapp 50 Meter lang, ein bisschen kürzer. Es hatte einen eigenen Vorhof, das war aus den teuersten und wertvollsten Materialien hergestellt und von außen nach innen wurde es immer herrlicher und königlicher. Auf der Innenseite war alles nur noch aus Gold. Goldene Geräte, Edelsteine, edelste Stoffe aus feinster Handwerkerkunst durchwoben mit Goldfäden, Altäre aus ganz teurem Akazienholz, Seekuhfelle, das war prächtig und das mitten in der Wüste. Das war das Schönste, was es damals zu sehen gab. Davon gehe ich aus, zumindest in Israel und in der Umgebung. Und ich denke, dass nicht einmal die Königspaläste der Könige der umgebenden Völker an diese Stiftshütte herangekommen sind. Durch und durch schön war diese Stiftshütte. Durch und durch herrlich war das, was Gott dort in Auftrag gegeben hat und was Bezalel durch den Geist Gottes angetrieben erschaffen hat. Und diese gewaltige Pracht, so steht es im Brief an die Hebräer, ist nur ein Schatten dessen, was Gottes Herrlichkeit ausmacht. Es ist nicht einmal ein Abbild, es ist nicht einmal ein Spiegelbild, es ist nur ein Schatten. Denkt mal an euren Schatten. Wenn ihr auf die Straße geht und die Sonne scheint auf euch drauf und ihr seht vor euch einen Schatten, das ist nur ein Umriss. Da ist nicht viel zu sehen und wenn die Sonne ein bisschen tiefer steht, dann ist er noch verzerrt auch. Und diese Stiftshütte, diese Herrlichkeit war nur ein Schatten der Herrlichkeit und Schönheit bei Gott. Und in der Offenbarung, da beschreibt Johannes das ewige Jerusalem, das dann in der Ewigkeit von Gott vom Himmel herabgelassen werden wird. Und man merkt, wie er um Worte ringt. Und er beschreibt Jerusalem und die Stadt, die ganze Stadt ist aus Gold. Und das Gold ist so rein, dass es wie Glas ist, dass man durchschauen kann. Die Mauer ist aus Jaspis-Edelsteinen. Die Grundsteine sind aus unterschiedlichsten Edelsteinen, 12 an der Zahl. Und alle 12 Tore sind aus jeweils einer einzelnen Perle angefertigt. Und mittendrin ist Gott und Jesus als das Licht für diese Stadt, Was für eine Herrlichkeit. Und ich habe noch gar nicht über den Thronsaal geredet, der in der Offenbarung auch beschrieben ist, oder auch in Hesekiel, wo Gott einen Regenbogen umgibt und wo ein See aus Glas vor ihm ist und so weiter. Also bei Gott ist Schönheit im Überfluss. Und deswegen ist jede Schönheit ein Verweis auf ihn. Gott ist schön. Und Schönheit deutet auf ihn hin, auf ihn, der vollkommen schön ist. Wenn ich also Schönheit genieße, dann genieße ich ein Stück weit Gott, selbst wenn es mir nicht bewusst ist. Und deshalb ist es auch so gut, Schönheit zu genießen. Wir sind nicht nur so geschaffen, dass wir Schönheit wahrnehmen können und dass wir Schönheit genießen können, sondern auch, weil das Ganze ein bisschen näher zu Gott führt. Schönheit allein ist aber niemals genug, Gott so zu erkennen, wie wir sollten. Allein durch Schönheit kommt niemand zum Glauben. Aber sie weist auf den hin, von dem alle Schönheit kommt und von dem, der vollkommen schön ist. Paulus schreibt im Brief an die Römer in Kapitel 1, Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Die Schöpfung bezeugt es ganz klar, die Schönheit der Schöpfung macht es ganz deutlich, Gott ist real. Und dass die Menschen einfach nicht drauf kommen können, wieso Schönheit uns so gut tut, zeigt, dass es von Gott kommen muss, weil wir dazu geschaffen sind. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Wir sind also offensichtlich dafür geschaffen, Schönheit zu genießen. Also nicht nur dazu geschaffen, anders. Wir sind offensichtlich so erschaffen, dass wir Schönheit genießen können und dürfen und sollen. Und das kann sehr vielfältig sein. Und das ist in den Hauskreisen vielleicht schon besprochen, vielleicht kommt das jetzt die Woche noch, wie vielfältig man Schönheit genießen kann. Ich für mich habe festgestellt, dass ich Schönheit am liebsten und am besten in der Natur und in Gemälden genießen kann. Sowas zum Beispiel, das mag ich sehr gerne. Wenn das Wetter und der Müdigkeitszustand es zulassen, dann ist für mich die erholendste Mittagspause, mich draußen hinzusetzen und einfach nur das zu genießen, was die Natur so hergibt. Das Zwitschern und das Fliegen der Spatzen im Hof, das Rauschen des Windes durch die Blätter, das Gefühl der Sonne und der Luft auf der Haut, die Gerüche von den Pflanzen, die Farben der Blumen und des Grases, all das genieße ich und danach bin ich meistens erholter, als wenn ich irgendwelche Mails lese oder Zeitungsberichte oder was auch immer. Und bei Gemälden könnte ich, wenn die Zeit da ist, stundenlang darin versinken, die Details anschauen, den Gebrauch der Farbe untersuchen, die Komposition und die Techniken ganz genau analysieren. Versteht mich nicht falsch, ich kenne mich mit Kunst nicht aus, aber ich könnte stundenlang anschauen, weil ich es so genieße. Aber das sind meine Zugänge zur Schönheit. Und ich bin davon überzeugt, dass es unzählige Zugänge zur Schönheit gibt. Ich bin sehr visuell, aber manche können das nicht. Manche sind blind oder sehen schlecht. Für sie ist vielleicht die Musik wichtiger oder Klänge oder Gerüche. Oder es sind Situationen, die schön sein können. Das gemeinsame Zeitverbringen mit den Liebsten, mit der Familie ist schön. Oder Beziehungen oder Gesprächsthemen, die man gerne bespricht. Und. Ich denke, dass ihr das in den Hauskreisen noch mehr vertieft habt oder vertiefen werdet, je nachdem, was alles schön sein kann. Was ist für dich schön? Was findest du schön? Jeder Einzelne, und davon bin ich überzeugt, hat mindestens eine Sache, die er schön findet. Und ich hoffe, dass jeder viele Sachen hat, wo er Schönheit finden kann. Schönheit zu genießen ist etwas Wundervolles. Es ist etwas Wertvolles und es ist, wie wir festgestellt haben, etwas, das uns wirklich viel bringt, weil wir so geschaffen sind. Und auch Jesus wird Schönheit genossen haben. Es steht jetzt nirgends drin, Jesus saß da und genoss die Schönheit. Aber seine Gleichnisse sind immer wieder voll von Bildern, die Schönheit vermitteln. ein Kaufmann, der eine schöne Perle findet und seinen ganzen Besitz verkauft, um diese eine schöne Perle zu erstehen. Oder ein Sohn, der ein schönes Kleid und einen schönen Ring kriegt, nachdem er in Lumpen zum Vater zurückkommt. Oder Hochzeitsgäste, die schöne Feierkleidung tragen. Oder er beschreibt die Schönheit der Gräser und der Blumen des Feldes. Und an einer Stelle beschreibt er sogar die Schönheit der Lilien auf dem Feld und sagt, dass die Lilie prächtiger gekleidet ist als Salomo in seinen schönsten Gewändern. Jesus war nicht blind gegenüber der Schönheit der Natur oder gegenüber der Schönheit dessen, was Menschen erschaffen haben. Denn schöne Gewänder, die wachsen nicht an Bäumen. Ich glaube, dass Jesus Schönheit auch genossen hat. Denn man muss genießen, was man benennen kann. Also wenn man sagen möchte, dass etwas schön ist, dann muss ich ja in irgendeiner Form genossen haben, dass es schön ist. Schönheit kann, Schönheit soll genossen werden. Schönheit zu genießen ist keine Zeitverschwendung. Es ist auch keine Fehlinvestition unserer Zeit. Als ich noch Facebook hatte, ist schon lange her, da habe ich mal ein Foto von mir hochgeladen, wo ich auf einem Berg sitze und die Landschaft darunter anschaue und genieße. Und eine christliche Bekannte hat dann drunter geschrieben, schön, dass du dort sitzt und die Landschaft anschaust. Ich hoffe, du hast währenddessen auch für die verlorenen Seelen gebetet. Ja, kann man machen. Ist immer gut zu beten. Aber wie gut ist es, die Schöpfung Gottes zu genießen, Schönheit zu genießen. Es ist keine verschwendete Zeit. Und wir müssen nicht immer jede Zeit mit allem Möglichen füllen, sondern einfach nur Schönheit genießen lernen. Denn wer Schönheit genießt, der lebt zumindest ein Stück weit in dem, wie Gott uns erschaffen hat. Und darum führt es zur Zufriedenheit. Aber zum vierten Punkt der Predigt heute. Wir Menschen, wir tendieren dazu, auch das Schöne zu übertreiben und falsch zu genießen. Anstatt zu genießen, schlingen wir. Anstatt uns an Schönheit zu erfreuen, wollen wir mehr und mehr und mehr und anderes und Neues und mehr und so weiter. Eva sah den Baum der Erkenntnis und sie sah, dass die Früchte eine Lust für die Augen waren. Sie sah auch, dass er sehr begehrenswert war und sie nahm die Frucht. Die Schönheit der Frucht zu genießen, das war nicht das Problem. Gott hatte sie ja wunderschön erschaffen. Lust an der Schönheit zu haben, war nicht an sich verkehrt. Aber die Lust führte zu Gier und die Gier führte zum Ungehorsam. Der Genuss der Schönheit war nicht genug. Eva wollte mehr und Adam auch. Und auch wir wollen mehr. Wir sind nicht besser als Adam und Eva. Denn auch wenn Schönheit genießen eigentlich zufrieden machen sollte, stellen wir doch fest, dass wir nie ganz zufrieden sind. Wir haben nie genug. Und das führt entweder dazu, dass wir in unserer Suche nach Schönheit zu weit gehen und sündigen, so wie Adam und Eva, oder dass wir uns nur noch um den Genuss drehen und das dann in einer Perversion der Schönheit endet. Oder wir suchen immer weiter nach dem Genuss dieser einen Schönheit, die dann wirklich diese tiefe Zufriedenheit bringen kann. Und wir suchen und wir suchen und wir suchen und wir werden einfach nicht fündig. Wir werden immer wieder aufs Neue enttäuscht. Wenn wir wirklich vollkommene Zufriedenheit erleben wollen, dann müssen wir dorthin gehen, wo es vollkommene Schönheit gibt. Und die gibt es bei Gott. Aber wie genieße ich Schönheit, die ich mit dem Verstand nicht erfassen kann? Ich habe vorhin gesagt, dass die Schönheit Gottes allen Verstand übersteigt. Wie kann ich das genießen? Wenn wir Gottes Schönheit, wenn wir seine Herrlichkeit, seine Pracht und seine Macht erkennen und erfassen wollen, dann gibt es eigentlich nur eine einzige Möglichkeit und das ist Jesus. Denn Jesus, so steht es in Hebräer, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und Jesus ist der wahrhaftige Gott. Wenn wir Jesus genießen, wenn wir seine Schönheit genießen, dann werden wir wirkliche, tiefe, ewige Zufriedenheit erfahren. Und ich sage jetzt nicht, dass ein Christ niemals unzufrieden ist, sich niemals Sorgen macht oder unrund ist. Nein, nein, solange wir in der Welt sind, haben wir unsere Kämpfe und unsere Probleme. Aber in Jesus ist die vollkommene Schönheit und dort finden wir auch wahre Zufriedenheit. Es gibt jedoch ein Problem. Und das ist für uns alle unüberwindbar von Natur aus. Denn wir sind nicht in der Lage, die Schönheit Gottes als Schönheit zu erkennen. Vielmehr finden wir uns von der Schönheit Gottes in Jesus abgestoßen. Nicht, weil Gottes Schönheit nicht schön ist. Gottes Schönheit ist der vollkommene Maßstab. Sondern weil wir seine Schönheit nicht ertragen. Denn seine Schönheit hält uns vor, wie unschön wir sind. Wie verdorben wir sind. Wie voll von Schuld und Sünde und Falschheit wir sind. Wir ertragen es nicht. Und wir suchen lieber Schönheit, die wir genießen können, ohne damit konfrontiert zu werden. Ohne Gott nahe kommen zu müssen. Jesus verachten wir. Jesus, Gott den Sohn, an ihn wollen wir nicht glauben. Aber Jesus wurde von Gott für uns geopfert. Gott machte den Allerschönsten zum Allerverachtetsten für uns. Jesus, der die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit ist, er wurde in diesem Moment, wo er ans Kreuz genagelt wurde, hässlich und abstoßend. Seine Pracht legte er ab und sein Anblick, so steht es in Jesaja, gefiel uns nicht. Jesus wurde wirklich abstoßend. Er war so verachtet in diesem Moment, dass nicht nur die Menschen sich von ihm abwandten, sondern dass sogar Gott sein eigenes Gesicht vor ihm verbarg. Denn Jesus nahm all das, was uns so unschön macht und so schuldig und so abstoßend, das nahm er in diesem Moment auf sich und er wurde für uns zur Sünde und zur Schuld. Und er bezahlte sie mit seinem eigenen Blut und mit seinem eigenen Leben. Und er wurde dadurch zu all dem Abstoßenden und zu all dem Widerlichen, das wir sind. Und er trug unsere Strafe und er wurde für uns zerschlagen, damit wir leben können. Er starb und er vergoss sein Blut, um unsere Sünde zu bezahlen und uns reinzuwaschen von aller Schuld, wenn wir zu ihm kommen. Und deswegen sagt Gott, kehr um zu mir, bekenne deine Sünde, glaube an mich, glaube an Jesus Christus. Er, der für uns starb und am dritten Tag aus dem Tod auferstand, er ist jetzt verherrlicht und sitzt zur Rechten des Thrones des Vaters auf seinem Thron, auf dem Thron Gottes. Und er ist die Schönheit, vollkommen. Und durch sein Opfer ist es möglich, Schönheit zu genießen. Durch sein Opfer ist es möglich, zu ihm zu kommen und ihn zu erkennen. Das, was uns abhält, diese wahre Schönheit erkennen zu können, ist in Jesus zur Seite geräumt worden. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann vergibt er uns. Und wenn wir an ihn glauben, dann rettet er uns. Und wenn du deine Sünden bekennst und an ihn glaubst, dann wird er auch dich retten und auch dir deine Schuld vergeben und auch dich reinwaschen, dass du rein bist. Und dann wirst du genauso wie Besaleel mit seinem Geist erfüllt. Und dann wirst du Schönheit erkennen. Noch viel mehr, als Besaleel es erkennen konnte. Denn dann wirst du Jesus erkennen. Und dann kommst du zum vollkommenen Genuss. Denn vollkommene Schönheit, vollkommen genießen zu können, führt zu vollkommener Zufriedenheit. Und das schenkt Jesus. Und daran wollen wir jetzt im letzten Punkt der Predigt auch denken, im Abendmahl, das wir jetzt gemeinsam feiern werden. Auch das Abendmahl ist ein Stück weit Genießen von Schönheit, denn wir dürfen im Abendmahl auf den schauen, der für uns gestorben und auferstanden ist, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Durch Jesu Opfer ist der Weg in das Allerheiligste jetzt frei. Die Stiftshütte, die Gott damals in Auftrag gegeben hatte, die hatte diesen Bereich, das Allerheiligste, und dort drin war nur ein einziges Mal im Jahr der hohe Priester, und dort drin war es wunderschön, dort drin stand auch die goldene Bundeslade. Und wir dürfen dort hinein jetzt gehen, direkt vor Gott und seine Herrlichkeit sehen. Und im Essen des Brotes erinnern wir uns an Jesu Körper, den er für uns an das Kreuz erschlagen lassen. Und in Hebräer 10, Vers 20 wird sein Fleisch mit dem Vorhang gleichgesetzt, durch den wir hineingehen in das Allerheiligste, um Gottes Herrlichkeit sehen zu können. Jetzt dürfen wir also durch Jesus hindurch in die Schönheit hineingehen und auf seine Schönheit schauen. Und indem Jesus sein eigenes Blut vergossen hat, hat er alle, die an ihn glauben, von der Sünde gereinigt und reingewaschen. Und der Saft, den wir jetzt trinken, der erinnert uns daran und der weist auf das Blut hin, mit dem wir jetzt makellos und schön und wunderbar dargestellt vor Gott stehen. Und das Abendmahl erinnert uns daher daran, dass wir sowohl Gottes Schönheit ansehen können, als auch, dass wir vor Gott vollkommen schön dargestellt sind. Es erinnert uns an den einen, der seine Schönheit aufgab für uns, um in vollkommener Schönheit aufzuerstehen und mit uns mit sich in dieser ewigen Schönheit zu verherrlichen. Und jetzt wird das Abendmahl verteilt. Und ich möchte euch bitten, darüber nachzudenken, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und dann werden wir gemeinsam das Abendmahl einnehmen. Und die ihr zu Hause jetzt seid und vielleicht zuschaut oder zuhört, nehmt euch doch die Zeit und betet ganz spezifisch darüber, so wie wir auch, und denkt darüber nach, was Jesus getan hat am Kreuz und wie wir in dieser Schönheit genießen können. Paulus schreibt in 1. Korinther 11, Vers 23 und 24, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Wir nehmen das Brot. Und dann weiter in Vers 25 und 26. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Die nächsten Minuten möchten wir für eine Gebetszeit nutzen, wo auch gerne auch laut gebetet werden kann. Und der Thomas wird dann mit der Musik und dem Gebet dann die Zeit beenden.